Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst. Der Wochenspruch über diese Woche ist aus Psalm 130, Vers 4. Bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Stellen Sie sich vor, was wir Christen ohne Vergebung wären, was wir Menschen ohne Vergebung wären. Wenn es keine Vergebung gäbe, wenn Gott uns nicht gnädig wäre, dann bräuchten wir uns hier auch kaum zu treffen. Dann wäre es fast nutzlos, sinnlos, hier zu sein, weil Gott uns eines Tages richten wird, weil der strafende Gott nur über uns steht. Wir freuen uns, dass wir einen gnädigen Gott haben, der uns liebt. Und das ist eine Botschaft, die man verkünden kann. Und darum geht es auch heute. In diesem Gottesdienst werden wir uns auch mit der Verkündigung beschäftigen, weil das eben ein Teil der Nachfolge Jesu ist. Wir singen nun das Lied 273, 1 bis 3 im Roten Gemeindeliederbuch. 273, Strophen 1 bis 3.
Da bin ich mitten unter Ihnen. Wir wollen aufgrund dieser Verheißung jetzt mit ihm in der Stille reden und wissen, dass er uns hört. Herr Jesus Christus, du in die Welt gekommener Gottessohn, wir rühmen deine Liebe zu uns Menschen. Du kamst auf diese Erde, um uns das Vorbild zu geben, wie uns Gott meint und haben möchte. Du hast uns Gott, deinen Vater, während deines Erdenlebens gezeigt und hast in dieser Zeit Menschen in deine Nachfolge gerufen und zu Jüngern gemacht, damit sie für die Ewigkeit gerettet sind. Es ist für uns nicht vorstellbar, was es dich gekostet hat, dich so zu entwürdigen und in die Hände der Menschen zu begeben. Doch jetzt sitzt du zu Rechten des Vaters, und dir ist alle Macht und Gewalt gegeben. Alle Menschen müssten dich anbeten, ehren, rühmen und loben. Doch viele kennen und anerkennen dich nicht. Das tut uns leid und wir bitten dich, dass du noch viele vor dem ewigen Tod errettest und zu Nachfolger machst. Wir wollen, soweit es an uns liegt, daran mitarbeiten. Wir beten dich an als den Herrn, der vor allen Zeiten war und jetzt ist und der auch wiederkommen wird in Herrlichkeit. Auch heute rufst du Menschen in deine Nachfolge und möchtest sie zu Jüngern machen. Hilf uns, Herr, dass wir deinen Ruf nicht überhören oder missachten, sondern dir bereitwillig folgen. Hilf uns, Herr, gehorsame Nachfolger zu werden, die sich der Not und der Verlorenheit der Mitmenschen annehmen. Hilf uns, Herr, dir mit Freuden zu dienen, weil du uns dienst. In Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Amen.
Wir wollen heute in der Schriftlesung, die zugleich auch der Predigttext ist, auf ein Wort Gottes hören aus Johannes 1, die Verse 35 bis 42. Das Predigtthema heute lautet ja, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und Johannes schildert hier, wie Jesus die ersten Jünger beruft. Ich lese Johannes 1, 35 bis 42. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da, und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was macht ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo ist deine Herberge? Er sprach zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde. Einer von zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Amen. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Aus dem Gemeindeliederbuch Dem Herrn begegnen singen wir dieses Lied Nummer 301, alle drei Strophen. 301, Strophe 1 bis 3.
Thank you.
Sie kennen die Berufskrankheit der Pastoren und Prediger. Wenn Sie einen Bibeltext lesen, finden die immer drei Punkte. Es ist irgendwie eigenartig. Ich habe die Krankheit wohl auch. Ich habe auch drei Punkte gefunden, über die wir uns heute Gedanken machen können. Den Predigtext hatten wir ja gerade gehört. Erstens zu Jesus kommen, zweitens bei Jesus bleiben, drittens zu Jesus führen. Zunächst mal eine Frage. Wie kriegt man einen Hund dazu, einen Knochen liegen zu lassen? Stellen Sie sich so einen richtig großen Hund vor und einen großen Knochen. Und wie schaffen Sie es, dem den Knochen wegzunehmen? Wenn Sie da hingreifen, der wird dann vielleicht zuschnappen. So leicht geht das nicht. Wie schafft man das? Haben Sie eine Idee? Ablenken, sagt jemand. Ja, sonst was? Fleisch daneben legen, ja, das dachte ich mir auch, ja. Wenn man dem Hund was Besseres bietet, dann wird er vielleicht auch seinen alten Knochen lassen, eine Wurst oder ein Stück Fleisch oder so, dann wird er den liegen lassen. Ganz klar, er hat was Besseres, dann zählt das Alte nicht mehr so. Bei uns Menschen ist es, glaube ich, ähnlich, oder? Wir lassen das, was wir haben, doch erst los, wenn wir etwas Neues, Besseres dafür bekommen haben. Schauen Sie sich um in Ihrer Wohnung, Ihre Schrankwand, Ihre Möbel, Ihren Computer oder was auch immer. Das lassen Sie doch erst los, wenn Sie was Neues haben, oder? Ganz klar. Ist das auch so bei der Religion, bei unseren Glaubensgrundüberzeugungen? Eigentlich ist es da auch so, dachte ich mir. Das gibt man ja nicht so schnell auf, woran man glaubt, woran man sich festhält im Leben. Man gibt das erst auf, wenn man etwas Besseres gefunden hat oder eben meint, etwas Besseres gefunden zu haben. In unserem Predigtext geht es auch um eine Wandlung oder um einen Wechsel des Glaubens. Vers 35 heißt es: Am nächsten Tag stand Johannes an derselben Stelle und zwei von seinen Jüngern waren bei ihm. Es geht also um die Jünger von Johannes dem Täufer. Dieser Johannes der Täufer war eine Art Erweckungsprediger in der Wüste, der Leute zur Buße aufforderte, der Gottes Gericht predigte. Er wurde schon früh von Gott auserwählt und führte ein eigenartiges Leben, wenn wir den so betrachten. Er trug einen Mantel aus Kamelhaaren, sehr einfach, eben aß Heuschrecken und wilden Honig, heißt es hier. Nebenbei, wir waren ja in Japan Missionare, dort isst man auch Heuschrecken in manchen Gegenden. Nein, ich habe es nicht probiert, das war mir dann doch etwas zu eigenartig, ja. Aber der Johannes, der lebte offenbar ganz gut davon, von diesen Heuschrecken und wilden Honig, da in der Einöde im Süden von Israel. Und diese zwei Jünger, einer davon heißt Andreas, die folgten ihm. Sie waren offenbar beeindruckt von dieser Art zu predigen von ihm, von diesem Menschen, der ganz auf Gott ausgerichtet war, der den Menschen Gottes Botschaft verkündigte, hier in dieser düsteren Zeit damals vor 2000 Jahren. Sie hörten seine Predigt, sie lernten ihn näher kennen, lernten von ihm und waren überzeugt, das ist ein Prophet Gottes. Ihm wollen wir folgen, mehr von ihm lernen. Aber Johannes, er sagte: Was meint ihr, wer ich eigentlich bin? Ich bin nicht der Messias, wie manche vielleicht glauben. Ich bin nicht der, auf den alle Juden warten, der versprochene Retter. Der kommt nach mir. Ich bin nur ein Vorbote, nur zur Ankündigung da. Es kommt einer, der wird das Opferlamm Gottes sein und er wird euch von Schuld befreien. Das kann ich nicht. Ich kann nur auf diesen hinweisen. Und er wird eines Tages kommen. Die Jünger von Johannes hatten keine Ahnung, von wem er sprach, was das alles sollte. Sie waren zufrieden mit ihm und seiner Botschaft. Meinte er wirklich den Messias, den, auf den hunderte von Jahren alle Juden warteten, der von Gott kommt, der die Vergebung bringen würde? Sie wussten es nicht. Doch eines Tages, sie waren bei Johannes, da deutet Johannes auf einen Mann, der vorbeiging und sagt: Seht dort, das Opferlamm Gottes, dort. Und sie trauten ihren Ohren kaum. War das der Mann, von dem der Johannes immer sprach, auf den er hingewiesen hat? Was war das für einer, dieser Unbekannte, der dort vorbeilief? Sie standen vor einer Entscheidung. Sollten sie bei Johannes bleiben, dem Meister, dem sie bisher gefolgt waren, von dem sie gelernt hatten, den sie anerkannten? Oder sollten sie da diesem wildfremden Menschen folgen, von dem der Johannes sprach und sagte, er ist der Messias. Konnten sie das einfach glauben? Sollten sie da ihre bisherige Tradition, ihren Weg aufgeben, sich auf was Neues einlassen? Aber wenn der Johannes selbst sagt, dass er der Messias sei, sollten sie ihm da nicht nachfolgen? Sie standen vor der Entscheidung. Diese Entscheidung wird so beschrieben. Die beiden hörten es und folgten Jesus nach. Sie folgten also Jesus nach, gingen ihm hinterher, haben ihn kennengelernt und immer mehr von ihm gelernt. Aber das hieß auch, dass sie den bisherigen Meister, den Johannes, verlassen mussten. Und warum haben sie ihre bisherige Auffassung, ihre Überzeugung verlassen? Weil Jesus mehr war als Johannes. Wenn das stimmte, was sie gehört hatten, dann war er der Messias. Dann war er der Sohn Gottes, nicht nur ein Prophet. Dann konnte er von Schuld befreien, nicht nur zur Schulderkenntnis führen, so wie Johannes. Dann hatten sie mehr bei Johannes. Ist es bei uns nicht auch so, dachte ich manchmal, so wie damals bei den Jüngern. Viele Menschen unter uns haben Jesus irgendwie schon mal gehört. Im Religionsunterricht, manchmal, wenn sie in der Kirche sind, dann hört man doch von Jesus. Man hat so eine vage Ahnung von ihm, aber man kennt ihn nicht richtig. Dann gibt es Leute, die weisen auf Jesus hin. Christen, die sagen, Jesus ist mehr, Jesus ist der Retter, der Messias, er vergibt Schuld. Und sie können damit vielleicht nichts anfangen. Und sie werden vor die Entscheidung gestellt. Soll ich mein bisheriges Leben aufgeben und diesem Jesus nachfolgen, den ich gar nicht kenne? Soll ich da einfach diesen Schritt wagen, mich auf was Neues einlassen? Warum? Fragen sich viele. Mir selbst ging das auch so. Als Teenager hatte ich viele Fragen, wie vielleicht viele junge Menschen, nach dem Sinn des Lebens. Warum lebe ich überhaupt? Was ist der Sinn, dass ich hier bin? Ich habe angefangen zu meditieren, Bücher über Religion und fernöstliche Meditation zu lesen, mich mit Philosophie und Psychologie zu beschäftigen, schon in jungen Jahren. Aber dann auf einer christlichen Jugendfreizeit, da lernte ich Jesus näher kennen. Den kannte ich bisher kaum. Ich war ab und zu in der Kirche, aber wer Jesus wirklich bedeutete für mich, wer er war, das wusste ich nicht. Ich lernte ihn also näher kennen und ich merkte, Jesus bietet mehr als Buddha, als Mohammed, als Meditation, als alles andere, was mir bisher wichtig war. Und mir wurde klar, ich bin vor die Entscheidung gestellt, wem ich nachfolge, dem bisherigen oder Jesus. Ich habe mich für Jesus entschieden, weil ich wusste, er ist der, der von Gott kommt. Er ist mehr als all diese Religionsstifter zusammen, weil ich kann von ihm lernen, ich kann mit ihm leben. Jesus ist auch heute noch da, ich kann mit ihm leben. Viele Menschen stehen vor einer ähnlichen Entscheidung heute. Soll ich das aufgeben, wonach ich bisher mein Leben ausgerichtet habe? Das ist nicht einfach. Wie lässt ein Hund seinen Knochen liegen, wenn man ihm etwas Besseres anbietet, ein Stück Fleisch anbietet, hinlegt? Dann lässt er den alten Knochen liegen. In dem Sinn ist Jesus kein alter Knochen. Er ist ein saftiges Stück Fleisch. Und da lässt man dann doch den alten Knochen liegen, oder? Das haben die beiden Jünger von Johannes auch gemerkt. Ihr Leben wurde radikal verändert. Sie folgten Jesus nach, sie hörten seine Lehre, seine erstaunliche Weisheit, sie waren beeindruckt von seinem Leben. Sie sahen, wie durch Jesus Menschen komplett verändert wurden. Ihr eigenes auch. Und sie haben seine Wunder gesehen und merkten, hier ist Gott lebendig. Jesus kommt von Gott. Sie haben es nie bereut, dass sie Jesus nachgefolgt sind. Wie geht's Ihnen, möchte ich Sie dazu fragen. Kennen Sie Jesus? Kennen Sie Jesus tiefer oder wissen Sie nur von ihm, vom Hörensagen? Vielleicht haben Sie schon viel von Jesus gehört, aber noch nicht diesen Schritt getan, dass Sie zu Jesus gekommen sind, dass Sie sagen, Jesus, ich möchte mit dir leben, ich möchte von dir lernen, du sollst mein Meister sein, mein Rabbi, ich möchte dir folgen. Bei Jesus finden Sie Vergebung von Schuld. Was bedeutet das? Was ist Schuld, was ist Sünde? Das ist das, was uns trennt, untereinander als Menschen zunächst mal. Da gibt es einiges, was unsere Beziehungen kaputt macht. Andere belügen oder betrügen, nicht die Wahrheit sagen. Worte und Taten, die verletzen. Wir kennen das alle. Oder dass wir einfach nicht genügend lieben, nicht genügend geduldig sind. Dass wir manche Dinge nicht tun, die getan werden sollten. Dass wir nicht auf andere Menschen zugehen. Dass wir uns nicht versöhnen können. Bitterkeit haben gegen andere Menschen. Wir sind alle schuldig geworden. Ich auch. Wo gibt es da Hilfe? Bei Jesus. Aber nicht nur diese Schuld zwischen den Menschen, sondern auch die Schuld vor Gott, die uns von Gott trennt. Viele Menschen kennen Gott überhaupt nicht, haben vielleicht mal was von ihm gehört, haben eine leise Ahnung von Gott, dass es einen Gott gibt, aber suchen ihn nicht, wollen ihn nicht kennenlernen. Viele Menschen glauben, dass es so einen Gott gibt, aber sie danken ihm nicht. Manche machen ihn verantwortlich dann für alle möglichen Katastrophen, für Leid in der Welt, aber wenn es uns gut geht, dann danken wir dann wirklich Gott für das, wenn es uns gut geht. Oder ist er nur der Buhmann? Gott, wie kannst du das zulassen? Ich denke, da ist einiges gestört an unserer Beziehung zu Gott. Stellen Sie sich nur mal vor, wie die Welt aussehen würde, wenn sich alle Menschen an die 10 Gebote richten würden, das Grundgesetz Gottes, nur die 10 Gebote. Das wäre fast ein Paradies. Da wäre fast kein Leid mehr auf dieser Erde. Kein Mord und Totschlag, Betrügereien, Gier, Eigennutz, all das wäre nicht da. Fast paradiesische Zustände. Und das ist das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Diese mangelnde Beziehung zu Gott, das, was nicht stimmt in unserer Beziehung zu anderen Menschen. Und so können wir nicht zu Gott kommen. Gott ist heilig, Gott ist rein, er ist heilig und wir können Gott nichts bringen. So kann uns Gott nicht annehmen. Und wenn wir unser Leben so entschieden haben, dass wir ohne Gott leben, dann wird uns Gott auch nicht zwingen, ein Leben in der Ewigkeit mit ihm leben zu müssen. Wenn wir uns in diesem Leben dafür entscheiden, ohne Gott zu leben, dann werden wir auch die Ewigkeit ohne Gott zubringen müssen. Gott respektiert unsere Entscheidung hier und heute und jetzt. Das heißt eine Ewigkeit ohne Gott, ohne Liebe, ohne Güte, ohne Hoffnung. Und da bietet uns Jesus Gnade an, einen Ausweg an. Gott kam zu uns, in Jesus ist Gott uns nahe gekommen. Er stirbt am Kreuz, Sie sehen das Kreuz hinter uns in fast jeder Kirche. Das Zeichen, dass Gott zu uns kommt in Jesus, dass Jesus für uns stirbt, dass er die Schuld auf sich nimmt, die Schuld von uns allen, von jedem einzelnen Menschen. Er hängt dort am Kreuz und nimmt diese Strafe auf sich. Er macht die Beziehung frei, den Weg frei zu Gott. Er bereinigt die Beziehung. Das ist Gnade, das ist Vergebung. Ich möchte Sie dazu einladen, das anzunehmen. Lassen Sie sich auf Jesus ein. Er streckt seine Arme aus und lädt Sie ein, zu ihm zu kommen. Die beiden Jünger damals haben es gewagt. Sie wussten noch nicht viel von Jesus. Sie haben den Schritt gemacht, haben Jesus näher kennengelernt. Sie entschlossen sich, ihm nachzufolgen und haben es nie mehr bereut. Der zweite Punkt, bei Jesus bleiben. Vers 38 bis 39. Jesus drehte sich um, sah, dass sie ihm folgten und fragte, was sucht ihr? Sie antworteten, wo wohnst du, Rabbi? Rabbi bedeutet Lehrer. Kommt, dann werdet ihr es sehen, antwortete er. Sie gingen mit ihm, sahen, wo er wohnte und verbrachten den Rest des Tages mit ihm. Es war ungefähr 4 Uhr nachmittags. Jesus sieht also, dass diese 2 Jünger von Johannes ihm nachfolgen und dreht sich um und fragt, was sucht ihr? Das heißt, warum folgt ihr mir eigentlich nach? Darauf geben die Jünger erstmal keine Antwort. Sie antworten mit einer Gegenfrage. Manchmal ist eine Gegenfrage auch eine Antwort. Sie fragen, Lehrer, Rabbi, wo wohnst du? Daraus wird deutlich, sie erkennen ihn als Rabbi an. Sie wissen, Jesus ist unser Lehrer, unser Meister. Wir wollen von ihm lernen. Wo wohnst du heißt, wir möchten gern mit dir kommen. Wir möchten gerne sehen, wo du lebst, wie du wohnst. Wir wollen dich näher kennenlernen. Das war damals im Judentum weit verbreitet. Es gab religiöse Lehrer, eben Rabbis, Lehrer, die das Alte Testament unterrichteten, Schüler bei sich hatten, die dann die Erklärungen aufschrieben, bestimmte Worte und so wiederholten, auswendig lernten und das dann weiter verbreiteten. Diese beiden Jünger wollten Jesus nachfolgen, wollten von ihm lernen. Und sie wollten bei ihm bleiben zunächst mal. Was antwortet Jesus darauf? Tja, also wisst ihr, das ist schwierig. Ich habe hier überhaupt keine Wohnung und ich bin selbst nur zu Gast bei anderen Leuten hier, die mich aufgenommen haben. Das geht nicht. Wir können uns dann morgen auf dem Marktplatz treffen. Oder er hätte sagen können, nee, im Moment habe ich keine Zeit, aber vielleicht dann am nächsten Samstag um 15 Uhr könnt ihr dann wiederkommen. So antwortet Jesus nicht. Er sagt ja, kommt und seht, schaut es euch an, wie ich wohne. Er breitet die Hände aus und lädt sie einfach ein. Kommt mit, ganz konkret. Das ist doch schön, wenn man sich selbst ein Bild von etwas machen kann. Sie kennen das vielleicht selbst, oder? Da bekommt man 1000 Erklärungen, wie etwas ist in irgendeiner Veranstaltung oder in einer Gemeinde. Aber wenn man selbst dort war, dann weiß man, wie es ist. Ich habe in Japan, als wir Missionare waren, auch Englisch und Deutsch manchmal unterrichtet. Und da haben mich öfters Japaner daraufhin angesprochen, dass sie gerne Englisch oder Deutsch lernen wollten. Und manche riefen dann eben an und fragten, ja, wie ist denn das mit dem Unterricht und wie schwer ist denn das und kann ich das einfach? Ich kann ja schon ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob ich da mitkommen kann und was für einen Unterricht machen Sie denn? Und 1000 Fragen. Ich habe meistens gesagt, kommen Sie doch einfach mal rein, schauen Sie doch einfach mal vorbei, machen Sie eine Schnupperstunde mit, dann wissen Sie, wie das alles abläuft und dann können wir uns weiter unterhalten. Da spart man sich 1000 Erklärungen. Und die Leute sehen selber, wie das so ist, Englischunterricht bei irgendeinem westlichen Missionar dort zu machen. Und viele blieben dann auch zu anderen Veranstaltungen in der Gemeinde. Sowas bringt mehr als manche Erklärungen. Das dachten wahrscheinlich auch die Jünger von Johannes und sagten sich, wir wollen doch Jesus kennenlernen, wir wollen bei ihm bleiben. Dann schauen wir mal, wie lebt er eigentlich? Was für ein Leben führt er? Und sie blieben bei ihm und es heißt ja, es war schon 16 Uhr nachmittags, vielleicht blieben sie auch die Nacht bei ihm dann. Das steht hier nicht so genau drin. Und dabei haben sie aber erkannt, Jesus ist wirklich mehr. Jesus ist der von Gott Gesandte. Jesus ist der Retter. Wie geht es Ihnen? Folgen Sie Jesus nach? Haben Sie schon diese Entscheidung getroffen für Jesus? Und wenn nicht, warum probieren Sie es einfach nicht mal aus? Einfach mal diesen Schritt zu wagen, Jesus, ich möchte dich näher kennenlernen. Ich möchte mal bei dir bleiben. Ich möchte sehen, wer du bist. Und Jesus wird sie annehmen und sagen, ja, komm, sieh, wer ich bin. Du kannst mich näher kennenlernen. So können wir mehr von Jesus wissen und wir werden feststellen, dass Jesus wirklich der ist, wie er uns verkündigt wird. So wie zu den Jüngern damals spricht auch Jesus zu uns diese 2 Sätze. Was sucht ihr? Fragt er zunächst. Da steckt die Frage dahinter, warum willst du mir eigentlich nachfolgen? Was erwartest du davon? Kommt und seht. Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Vielleicht müssen wir nur uns überwinden, diesen einen Schritt zu gehen. Ja, ich möchte Jesus näher kennenlernen. Ich möchte mich einlassen auf ein Leben mit ihm. Ich will es probieren. Sie werden Jesus mehr kennenlernen. Der dritte Punkt, zu Jesus führen. Verse 40 bis 42. Der eine von den beiden, die Johannes reden gehört hatten und Jesus gefolgt waren, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Als er bald darauf seinen Bruder Simon traf, sagte er zu ihm, wir haben den Messias gefunden, den versprochenen Retter. Dann führte er ihn zu Jesus. Jesus sah ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn von Johannes. Du wirst einmal Kephas genannt werden. Kephas ist das hebräische Wort für Petrus, das heißt Fels. Andreas, einer der beiden Jünger, hatte also an diesem Tag viel gelernt. Er hat zum ersten Mal etwas von Jesus gehört. Er hat diese Entscheidung getroffen, Jesus näher kennenzulernen, ist ihm nachgefolgt und er blieb bei ihm. Und er hat wirklich erkannt, Jesus ist der Messias. Jesus ist der von Gott versprochene Retter. Und konnte er das für sich behalten? Das, worauf alle Juden seit Jahrhunderten warten, das konnte er nicht einfach so für sich behalten. Das musste er einfach weitersagen. Und wem hat das gesagt? Er ist dann direkt zu seinem Bruder Petrus gegangen und sagt, du, ich habe den Messias gefunden, das kannst du dir nicht vorstellen. Das war eine Nachricht, die musste man einfach weitersagen. Stellen Sie sich vor, ein Arzt hätte ein Heilmittel gegen Krebs entwickelt, womit er allen Krebs heilen kann. Die Todesursache, durch die so viele Menschen ums Leben kommen, so viel Leid bewirkt wird. Was würde er tun mit dieser Therapie? Natürlich so schnell wie möglich bekannt geben, sodass jeder Mensch, der an Krebs leidet, behandelt werden kann, ganz klar. Das könnte keiner für sich behalten. Das müsste weiter gesagt werden. Warum? Weil das so wichtig ist. Andreas hat diese wichtige Botschaft, da ist der Messias, und musste das einfach weitersagen. Und er sagt es eben seinem nächsten Familienmitglied, seinem Bruder. Aber er sagt nicht nur etwas von Jesus, er sagt nicht nur, was er selbst erkannt hat, sondern er sagt auch, komm doch mal mit, du musst dich selbst davon überzeugen. Komm, ich nehme dich mit zu Jesus, und dann sprich mal mit ihm, du wirst es merken, Jesus ist wirklich der Messias. Und als dann Jesus Simon Petrus sieht, sagt er, du sollst Petrus heißen. Jesus kennt ihn schon, er weiß, wer er ist und sieht dessen Zukunft. Auch wenn in dem Moment noch nichts Felsenhaftes an Petrus ist, noch nichts da ist, wo man überhaupt einen Fels erkennen kann. Aber Jesus sieht die Zukunft von Petrus und er weiß, dass er eines Tages ein Fels sein wird. Er sieht das Potenzial in diesem Menschen. Für Petrus war diese erste Begegnung mit Jesus zugleich auch seine Berufung. Vielleicht unterbreche ich mal kurz, da hinten ist was im Gange. Oder? Geht das so? Bitte? Also, vielleicht machen wir mal Luft ein bisschen, ja, die Luft ist etwas schlecht, ja. Gut. Dankeschön. Singen, okay. Okay, dann singen wir mal kurz zur Unterbrechung. Da ist jemandem wohl nicht so gut. Ja. Ein Lied. Das nächste Lied. Jesus, dir nach, weil du rufst. Den ersten Vers, bitte. Jo, soweit mal vielleicht. Dankeschön. Okay, wie ich sehe, ist es schon wieder besser. Und ich denke, uns tut das vielleicht auch mal gut, eine kleine Erfrischung zwischendurch. Und es passte ja auch sehr, diese Strophe, die wir gerade gesungen haben. Ich will das Alte lassen, mich auf das Neue einlassen mit Jesus. Nun, für Petrus war diese Begegnung mit Jesus die Berufung für ein neues Leben. Jesus hat ihm gezeigt, was in ihm steckt, was sein Potenzial ist, wenn er mit Gott lebt. Jesus kann Menschen verändern. Glauben wir das? Glauben Sie das für sich ganz persönlich, dass wenn Sie Jesus begegnen, wenn Sie ihm nachfolgen, dass er Sie verändern kann? Und wissen wir eigentlich, wie bedeutend diese Botschaft ist, die wir haben? Diese Botschaft, man kann mit Gott ins Reine kommen, Antworten auf seine Fragen bekommen, dass die Schuld vergeben ist, ewiges Leben, stellen Sie sich das vor. Wenn es das zu kaufen gäbe, was würden Menschen dafür bezahlen, für ewiges Leben? Und wir haben diese Nachricht und wir sagen sie so oft nicht. Kann man das für sich behalten? Sagen wir das auch weiter. Ich bin so oft traurig, wenn ich viele Menschen sehe, die vielen Menschen auch hier in Korntal und überall anders, die keine Beziehung zu Gott haben, die nur vielleicht vage von Gott gehört haben, aber Jesus nicht nachfolgen, die keine Vergebung der Schuld haben, vielleicht nicht wissen, was der Sinn ihres Lebens ist, die sich vielleicht mit Schuld quälen und Vergebung suchen oder Angst vor dem Tod haben und nichts wissen vom ewigen Leben. Ist das nicht schrecklich, dass Menschen das nicht wissen, obwohl sie mitten unter uns wohnen? Diese wichtige Botschaft, die wichtigste Botschaft der Welt. Und wie sollen das andere Menschen erfahren? Ja, wie? Wenn nicht durch uns. Wer soll es ihnen sagen, wenn nicht wir? Ich frage mich manchmal, warum scheuen wir uns eigentlich so, von Jesus zu reden? Wir reden doch auch über den neuesten Kinofilm oder unseren letzten Urlaub, wo wir waren und was wir da alles gemacht haben. Da können wir stundenlang drüber reden, Sie kennen das. Aber über Jesus, da werden wir auf einmal kleinlauter. Da drucksten wir rum, da schämen wir uns, da wissen wir nicht, welche Worte wir wählen sollen. Das ist oft so unnatürlich. Vielleicht haben wir auch Angst vor der Reaktion des Gegenübers. Aber ich denke, wenn wir selbst von Jesus begeistert sind, dann wird uns das auch leichter fallen, von Jesus begeistert zu reden. Ich weiß nicht, sind Sie von Jesus begeistert? Wissen Sie, was Jesus für Sie bedeutet in Ihrem Leben, wie Jesus Ihr Leben verändert hat? Wenn Sie das wissen, dann sollte es uns eigentlich auch nicht sehr schwer fallen, das anderen Menschen weiterzusagen. Wenn ich selbst nicht weiß, warum ich Jesus nachfolge, dann ist es natürlich schwer. Aber wenn ich begeistert bin von Jesus und er mich wirklich verändert hat, dann kann ich das doch auch weiter sagen. Wo fängt man damit an? Ist dann die nächste Frage. Natürlich im nächsten Kreis, da wo Sie Ihre Freunde und Bekannte haben oder in Ihrer Familie, wo es Menschen gibt, die Jesus noch nicht nachfolgen. Wissen das Ihre Bekannten, Ihre Freunde, dass Sie Jesus nachfolgen, was Ihnen das bedeutet, was Sie davon haben, wie Jesus Sie verändert hat? Manche meinen ja, ich kann doch nicht von Jesus reden. Wenn der andere dann so Fragen stellt, warum lässt Gott das Leid in der Welt zu oder was bedeutet Dreieinigkeit oder dann stehe ich ja auf dem Schlauch, da kann ich doch nichts mehr sagen. Nee, das überlasse ich den Theologen, sagen manche dann. Also ich denke nicht so. Ich denke, man muss nicht viel wissen, um von Jesus weiterzusagen. Was wusste denn dieser Andreas damals von Jesus? Der war gerade mal eine Nacht bei Jesus oder einen Tag bei Jesus gewesen. Der kannte ihn auch kaum. Aber er wusste, Jesus ist der Retter. Jesus kann Menschen verändern. Das reicht doch, oder? Wenn Sie das, was Jesus in Ihrem Leben getan hat, was Jesus für Sie bedeutet, wenn Sie das einfach weitersagen, dann reicht doch das, oder? Sie müssen nicht Theologie studieren oder alle Antworten wissen. Vielleicht gibt es andere, die dann weiterhelfen können. Aber Sie, das reicht doch, wenn Sie einfach von Jesus weitersagen. Und was noch wichtig ist, der zweite Schritt, so wie Andreas das getan hat, zu Jesus führen. Den anderen selbst zu Jesus bringen. Andreas brachte den Petrus zu Jesus und Petrus hat sich selbst ein Bild gemacht. Wir müssen nicht lang und breit alles über Jesus erklären. Es hilft vielleicht einfach nur, dem anderen ein neues Testament in einer modernen Übersetzung vielleicht zu geben und zu sagen, mach dir doch selbst ein Bild von Jesus. Bet zu Gott, bete zu Jesus, dass Jesus sich dir zeigt und du wirst merken, wer Jesus wirklich ist. Vielleicht können Sie auch zusammen ein Video mit ihm ansehen, das Jesus-Video zum Beispiel, oder ihm ein Buch schenken über Jesus oder den christlichen Glauben oder zu einem Impulse-Gottesdienst mitnehmen. Sie kennen das, ne, diese viereckigen Handzettel. Der nächste ist übrigens am 17. November. Alleine ist keiner, einsam sind viele. Vielleicht einfach jemanden mitbringen, vielleicht zu Ihrem Nachbarn an die Türe gehen und sagen, wie wär's, das ist doch ein interessantes Thema. Hätten Sie nicht Lust, mal zusammen mit mir dahin zu gehen am Sonntagabend, 18.30 Uhr? Und dann werden diese Menschen, denke ich, weitere Schritte tun und Jesus näher kennenlernen. Bald ist auch Pro-Christ in Korntal. Wir werden später noch mehr davon hören. Pro-Christ, diese Veranstaltung, die alle 3 Jahre etwa stattfindet, die dann bundesweit, europaweit ausgestrahlt wird an viele Orte, sind eben dann Veranstaltungen. Überall werden Sie Werbung dann sehen. Das ist ein Gesprächsthema. Da können Sie Menschen darauf aufmerksam machen und sagen, haben Sie schon mal was davon gehört? Was meinen Sie dazu? Wollen Sie dann nicht mal hingehen? Das können wir nutzen, um ganz natürlich über unseren Glauben zu reden. Stellen Sie sich vor, wenn Ihr Arbeitskollege dann kommt und Jesus kennenlernt und Jesus nachfolgt, ein Nachfolger Jesu wird. Da feiern die Engel eine Party, könnte man sagen. In der Bibel heißt es, es freuen sich die Engel über einen einzigen Sünder, der ein neues Leben anfängt. Stellen Sie sich vor, die Freude, wenn einer Ihrer Nachbarn oder Freunde Jesus kennenlernt. Vielleicht legt Ihnen auch Gott jemand aufs Herz, wo Sie sagen, ja, für den möchte ich beten. Ich traue mich im Moment noch nicht, den einzuladen, aber ich bete jetzt für ihn, dass Gott zu ihm spricht, dass ich eine Gelegenheit finde, wie ich ihn einladen kann oder mal über Jesus reden kann. Fangen Sie doch jetzt schon mal an. Ich wünsche mir einfach, dass alle, die Jesus nachfolgen, dass wir alle auch unseren Mund mehr aufkriegen, dass wir von Jesus natürlich weitersagen können. Das wird eine Kettenreaktion auslösen. Wenn jeder von uns nur einem anderen Menschen etwas weitersagt, stellen Sie sich vor, was dann passiert. So wie bei Andreas damals. Er sagt es weiter, Petrus kommt zu Jesus, Petrus sagt es weiter, es kommen Hunderte, Tausende Menschen zum Glauben. Sie sagen es weiter, es kommen noch mehr Menschen zum Glauben. Was meinen Sie, was das auslöst? Und letztlich am Ende dieser Kette stehen wir und wir können diese Kette weiterführen. Und anderen Menschen weitersagen von Jesus, dass sie Jesus kennenlernen. Machen Sie mit, helfen Sie mit, diese wichtige Botschaft weiterzusagen. Nicht nur, weil bald Pro-Christ ist oder weil wir Impulse-Gottesdienste haben, sondern weil es dazugehört, zum christlichen Glauben von Jesus weiterzusagen. Wir wissen ja, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Erstens, zu Jesus kommen. Zweitens, bei Jesus bleiben. Drittens, zu Jesus führen. Amen. Wir singen nun das Lied 306, die Strophen 3 und 4.